ARD. Hier ist die Sportschau. Der Wintersport-Podcast Biathlon-WM-Spezial.
Grüezi und guten Tag, die Schweiz ist calling. Die Biathlon-WM in Lenzerheide ist auf der Zielgeraden. Und das heißt, höchste Zeit für unsere letzte von drei Folgen des Sportschau-Wintersport-Podcasts Biathlon-WM-Spezial. Mein Name ist Uri Sahavi und ihr könnt euch freuen auf ein großartiges Gespräch voller genialer Gags mit unseren glorreichen Granden, den Sportschau-Experten Erik Lesser und Arndt Peiffer. Hier ein kleiner Vorgeschmack.
Ist natürlich irgendwie nett, weil ich habe jetzt selber mal einen Euter angefangen und hab den desinfiziert und hab da die Make-Maschine angesetzt und so. Also das ist ja was.
Die haben dann immer noch frech waren die.
Bisschen frech, die haben Erik ein bisschen an der Hose geknabbert und die Jacke angeleckt hinten
eins. Danke, Arndt. Bist du immer sehr umsichtig mit mir.
Aber Erik, würde ich sagen, ist mit Sicherheit der beste Freund, den ich aus meiner Sportzeit so mitgenommen habe, aus dem Biathlon-Kreis, weil wir auch so einfach privat noch Kontakt haben und heute Nachmittag, wenn wir ein bisschen frei haben mal.
Ich will mal kurz die Taschentücher da hinten geben. Ja, ich darf die Taschentücher. Wenn man Weltcup-Orten, wo ich nicht vor Ort bin, dann Fresse halten.
So die letzten vier Jahre habe ich gerne Arndt immer als Referenz genommen.
Was? Ich war dein Erzfeind.
Nee. Ich wollte auch nicht, also.
Bin ich ja nie der Chef. Aber ich habe mich nur gefragt, sind wir jetzt Gäste bei dir oder sind wir auf Augenhöhe?
Davon gibt es noch viel, viel mehr. Keine Sorge. Vorher aber wollen wir uns nochmal reinfühlen in die vierte deutsche Medaille bei dieser WM. Franziska Preuß und Justus Strelo holten Bronze in der Single-Mix-Staffel nach einem zugegeben richtig krassen Fight auf der Strecke und am Schießstand. Willi Haag und eben unser Arndt Peiffer sind eure Stimmen zu diesem absoluten Spektakel.
Simon ist durch, aber auch Franziska Preuß mit einer sehr schönen Serie. Wie gehabt eigentlich, liegend ist das eine Bank. Jetzt die ersten Fehler. Julia Simon ist durch mit einer Schnellfeuereinlage. DJ Irwin, genau wie Hauser, mit Fehlern. Franzi muss nacharbeiten. Einmal muss Fionn Maillet nachladen und jetzt kommt Justus Strelo. Hätte die anderen jetzt ein bisschen unter Druck setzen können, beziehungsweise die Lücke schließen können, denn er ist ein Superschütze, muss einmal nachladen, dann hat er's. Super Serie, Niklas Hartwig. Justus Strelo zieht nach. Vier Treffer, fünf Treffer. Genau so haben wir das erhofft. Fehler Simon, jetzt kommt Franzi. Vierter Treffer, Simon muss nachladen. Schöne Serie, sensationell, gemeinsam mit Lisa-Theresa Hauser und jetzt auch Julia Simon, die ersten drei, die unterwegs sind. Wieder vier Treffer für Franziska Preuß und jetzt geht's in Führung. Sensationell, überragend, Franziska Preuß, schaut nochmal. Ja, kannst du nochmal zurückschauen, alle Scheiben gefallen. Vierter Treffer. Sensationell, Justus Strelo, unfassbar, noch schneller als Julia Simon im Anschlag gewesen. So, Anspannung jetzt fühlbar, Stimmung auf der Tribüne hier direkt unter uns, riesig. Quentin Fillon-Maillet, Justus Strelo und Johannes Tiniesbö ist schon da. Vorne jeweils mit einem Nachlader, Fillon-Maillet hat's und auch Justus Strelo, die beiden gehen in Führung weg. Super spannende Staffel und das bis zum letzten Meter. Und Quentin Fillon-Maillet auf dem Weg zu seiner dritten Medaille hier bei den Weltmeisterschaften. Zweimal Bronze hat er schon. Jetzt gibt's Gold für Frankreich gemeinsam mit Julia Simon. Und hinten kämpft Justus Strelo einen aussichtslosen Kampf um Silber. Aber Bronze für Deutschland, das ist fantastisch, das ist sensationell.
Völlig klar, Staffelmedaillen sind irgendwie immer noch mal was Besonderes, vor allem beim Saisonhöhepunkt wie hier bei der WM. Franzi Preuß und Justus Strelo waren auf jeden Fall richtig happy.
Es war vor der WM das Ziel, hier eine Medaille zu gewinnen. Jetzt ist schon die zweite. Und ja, freue mich extrem darüber. Ist ein hart umkämpftes Rennen, gerade mit den Nationen, mit denen ich mich da betteln musste auf der Runde. Hat Spaß gemacht, hat sehr wehgetan und ich bin froh, dass das am Ende mit einer Medaille belohnt wurde.
Ich glaube, jetzt eine Medaille bei der Single Mix zum Gewinnen ist auf alle Fälle auch kein Selbstverständnis. Es gibt so viele gute Teams, die da vorne ja, rein wollen und ja, ich glaube, wir können sehr zufrieden sein. Wir haben am Schießstand halt wirklich gut gearbeitet mit nur vier Nachlader. Und ja, ich muss sagen, ich bin schon lange kein Single-Mix mehr gelaufen, aber es hat echt mal wieder richtig Spaß gemacht.
Du sagst, wenn wir ready sind.
Du legst los.
Wunderbar. Du musst Erik noch einmal erklären, dass du hier jetzt der Chef bist.
Na, Erik ist der Technikchef. Ich versuche jetzt hier in irgendeiner Form vielleicht etwas Ordnung reinzubringen. Das wäre meine Ambition.
Ich habe ihn gefragt,
vielleicht ist das auch schon der Einstieg in unser kleines Gespräch. Ich wollte eigentlich eine schöne Anmoderation machen und so. Aber Erik, du bist jetzt inhaltlich heute mal nicht der Chef.
Bin ich ja nie der Chef, aber ich habe mich nur gefragt, sind wir jetzt Gäste bei dir oder sind wir auf Augenhöhe?
Wir sind immer auf Augenhöhe und trotzdem seid ihr Gäste bei mir. Also, schön, dass wir hier zusammenfinden. Erik Lesser, Arne Pfeiffer, Sportschau-Biathlon-Experten. Freitagvormittag treffen wir uns hier in unserem wunderschönen, sehr geräumigen 8 Quadratmeter Hotelzimmer. Es ist ungefähr 10 Uhr, wettkampffreier Tag, aber ihr beiden seid natürlich nie außerhalb des Dienstes, sondern ihr durftet schon arbeiten. Und ich freue mich sehr, dass ihr brühwarm erzählen dürft, was ihr heute schon Schönes gemacht habt. The stage is yours, bitteschön.
Wir sind verdammt früh aufgestanden, was eigentlich wahrscheinlich für einige gar nicht so verdammt früh ist, aber 6.10 Uhr klingelt der Wecker und haben uns um 7 Uhr verabredet an einem Bauernhof, weil wir dort Kühe melken durften.
Das klingt erstmal ein bisschen abwegig.
Das klingt ein bisschen abwegig, ja, das ist ganz gut formuliert. Führ gerne aus.
Genau, wir sind dort hingekommen und waren dort verabredet mit Matthias Simm, der Biathlon-Experte fürs Schweizer Fernsehen ist. Mhm. Und dort haben wir uns den Bauernhof angeguckt und durften selber mal diesen Make-Prozess begleiten. Und deswegen mussten wir auch so früh da sein, denn Kühe werden in der Früh gleich gemolken. Also da ist der Euterprall gefüllt und die kann man dann nicht ewig warten lassen, bis wir ausgeschlafen haben. Deswegen waren wir dort und wurden dann ein bisschen angeleitet, wie man das macht. Das war ganz interessant auch, muss ich sagen, hat auch Spaß gemacht.
Das habt ihr jetzt nicht gemacht, um einen zweiten Berufsweg einzuschlagen?
Doch, sondern, ich glaube genau deshalb.
Achso, okay, naja, dann habe ich es falsch verstanden. Ich dachte, der Auftrag wäre ein anderer gewesen. Das ist für den sogenannten Opener in unserer Live-Übertragung, die dann am Sonntag?
Du verwirrst mich, bei Sonnabend bin ich raus.
Entschuldigung, ich komme aus Berlin, da sagt man Sonnabend.
Echt? Ich kenne das nur von meinen Großeltern so.
Und die kommen aus?
Die kommen auch aus dem Harz.
Aus dem Harz, ja. Sonnabend sagt man, Berlin und Brandenburg ist Sonnabend statt Samstag. So, aber wisst ihr, wann das läuft?
Das soll morgen kommen.
Genau, also Samstag, ja.
Also, okay. Wie gefallen euch solche Gimmicks? Also ihr seid ja Experten. Also vor allen Dingen auch Experten, was diesen Sport angeht. So viel hatte das mit dem Sport jetzt nicht zu tun. Wie ist das für euch?
Ja, kommt immer darauf an, wie viel Zeit dafür drauf geht und ob dafür was anderes runterfällt. An sich ist natürlich irgendwie nett, weil ich habe jetzt selber mal einen Euter angefangen und habe den desinfiziert und habe da die Make-Maschine angesetzt und so. Also das ist ja was. Deswegen ist es ja irgendwie auch was Nettes, was man nicht jeden Tag macht. Und es ist immer die Frage, wie lang dauert's und wie umständlich wird's am Ende. Aber das ging ja heute ziemlich super. Und man muss sagen, der Landwirt, der uns da in seinen Stall gelassen hat, der war total nett und hat uns auch viel gezeigt. Und das Highlight war natürlich, da waren so kleine Kälbchen. Also da war ein Kälbchen, war auch erst 2 Wochen alt.
Oh.
Ja, das war echt süß, ne? Und die haben wir dann.
Die waren auch frech, waren die.
Bisschen frech, die haben Erik ein bisschen an der Hose geknabbert und die Jacke angeleckt hinten. Aber die waren echt putzig, also das macht ja Spaß. Also das würde ich jetzt nicht als Arbeit oder Dienst bezeichnen. Also.
Nimmst du aus so einem Dreh was mit? Das ist jetzt ein bisschen pathetische Frage, aber irgendwie, keine Ahnung, zumindest schöne Erinnerungen, dass du sagst, ach, damals bei der WM in Lenzerheide haben wir Kühe gemolken.
Doch, das kann ich tatsächlich mitnehmen. Ähnlich wie den Dreh letztes Jahr in Soldier Hollow, als ich mit Micha auf so einem Pferd oder mit einem Pferd gearbeitet habe. Jetzt heute Kühe melken, auch eine Kuh gemolken, die so heißt wie meine Tochter. Weiß noch nicht, wie ich damit umgehe, aber gleich mal ein Bild gemacht. Und ich glaube, das ist eine Story für zu Hause, wo ich meiner Tochter zu Hause was erzählen kann. Und da natürlich nehme ich da was davon mit, dass man mal so eine Kuh bearbeitet hat, am Euter gepackt hat.
Mein Gefühl, genug gemolken für diese Sportschau Wintersport Podcast Biathlon WM Spezialfolge. Ich dachte, wir steigen in den weiteren Inhalt sehr, sehr easy ein, indem ich euch die Möglichkeit gebe, euch gegenseitig Schulnoten als Experten zu geben. Also, Arndt, wenn du Erik als Experten bewerten solltest, dürftest, müsstest, was jetzt der Fall ist, welche Note kriegst du?
Also eine Gesamtnote oder soll ich es noch differenzieren?
Sehr, so wie ich dich kenne, wirst du das differenzieren. Dementsprechend differenzier gerne.
Also Erik das zählt auch zu seinen Stärken, ist die Spontanität, da gibt es schon mal eine 1. Kreativität gibt auch eine 1.
Erik verzieht das Gesicht.
Genau, aufgrund so Strukturiertheit ist manchmal vielleicht eher so eine 3. Das ist so. Und vielleicht so Regeltreue oder sich so an bestimmte Prinzipien zu halten. Also Erik ist ja jemand, der gern auch Prinzipien mal hinterfragt und berichtet. Würde ich dir auch eine 3 geben, aber das ist jetzt, kannst du selber bewerten, ob es gut oder schlecht ist.
Genau, bewerte doch gerne mal die Bewertung, um auf so eine Metaebene zu gehen.
Danke, Arndt. Bist immer sehr umsichtig mit mir. Aber an sich, anhand seiner Bewertung merkt man schon auch, was ihn ausmacht. Er ist sehr analytisch. Da kriegt er von mir auch 15 Punkte.
Oh, das ist sogar eine 1 plus, glaube ich, ne?
Ja, also es ist jetzt nicht nur ich weiß nicht, wie man in Berlin sagt, Hauptschulteil, Regelschulteil, Realschulteil, nicht nur eine 1, sondern schon Abitur, 15 Punkte.
Ja.
Kriegt er von mir. Da war er auch fachlich 15 Punkte, ganz klar. Manchmal so in der Kreativität, auch in der Spontanität, da hat er, wie so auf 12 Punkte tendieren. Da, wenn man ihn so richtig packt, mal so einen kurzen Moment erwischt, dann ist er auch kreativ, spontan und kann auch mal Sachen raushauen, die man so von ihm nicht hört. Aber wenn er eher so seine Standardschallplatte auffährt, dann ist er sehr analytisch, aber das immer au point. Und
das sind ja insgesamt sehr wohlwollende Worte. Ich glaube, wir nehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ganz kurz mit. Wir sitzen hier, Erik, bei dir auf dem Zimmer. Ich gucke hier so links und rechts ein bisschen um mich rum, ohne zu viel zu verraten. Es liegen einige Süßigkeiten rum, Schnapspralinen, eh klar, dafür seid ihr ja bekannt. Und davon gibt's hier wirklich, wirklich nicht zu wenig. Die spielen eine Riesenrolle bei euch. Ihr habt ja einen Podcast zusammen, der nennt sich das Biathlon-Doppelzimmer. Ihr wart früher gemeinsam auf dem Doppelzimmer, jetzt kann ich auch verraten, glaube ich, dürfen wir alle eigene Zimmer haben. Wie ist es aber in der Zusammenarbeit für euch? Ihr seid ja auch bei den Weltcups, normalerweise ist entweder der eine oder der andere dabei. Bei einer WM seid ihr beide zusammen hier. Wie ist die Zusammenarbeit, aber auch das Zusammensein?
Also ich finde es immer schön, wenn wir mal wieder an einem Ort zusammen sind, weil es kommt ja, wie du schon gesagt hast, nicht mehr so oft vor. Und man überlegt ja oft, was selber so aus so einer Biathlon-Karriere bleibt und wie viele Freunde bleiben daraus. Und das sind ja ein paar, aber Erik, würde ich sagen, ist mit Sicherheit der beste Freund, den ich aus meiner Sportzeit so mitgenommen habe aus dem Biathlon-Kreis, weil wir auch so einfach privat noch Kontakt haben und heute Nachmittag, wenn wir ein bisschen frei haben mal.
Können
wir
kurz die Taschentücher da hinten geben? Ja, die
Taschentücher. Da gehen wir auch zusammen Skilaufen. Also wir verbringen auch einfach gern Zeit zusammen und das Zusammenarbeiten. Wer früher mit uns im Team war, der weiß das, wir haben uns oft auch relativ viel gestritten.
Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt den Turn nicht gemacht hättest, hätte ich irgendwann so nach Kontroversen gefragt, weil so im Einklang kann unmöglich eine Beziehung zweier Menschen, die so viel Zeit miteinander verbringen, sein.
Genau, also es ist nicht so, dass wir immer einer Meinung sind, aber wir haben, glaube ich, schon als Athleten das ganz gut hingekriegt, uns doch über irgendeine Sache sich recht stark zu streiten und uns aber nie persönlich deswegen in Frage zu stellen. Und ich glaube, das hilft auch, wenn man zusammenarbeitet, weil dann kann man sich ja auch mal über bestimmte Sachen austauschen und eine andere Meinung haben und das halten wir ganz gut aus.
Also was wir ganz gut konnten, jeder hatte den Minuspol, der andere den Pluspol eingenommen, auch aus Absicht, einfach um auch ein bisschen Spannung zu erzeugen. Also man einfach den kompletten Gegenpart einnimmt, um einfach einen lustigen Dialog daraus auch zu machen.
Ja, das stimmt. Also wenn wir eine Meinungsverschiedenheiten haben, dann haben wir uns gerne auch so ein bisschen die Position verstärkt in die andere Richtung, damit wir wirklich großen Kontrast hatten.
Genau.
Genau, und ich glaube, das funktioniert nach wie vor gut. Und wir können uns auch wirklich vortrefflich immer noch streiten, wenn wir eine unterschiedliche Meinung zu bestimmten Themen haben. Also wenn wir sagen, hier die Analyse hätten wir machen müssen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ihr nehmt ja auch unterschiedliche Rollen ein bei den Rennen. Also der eine ist dann quasi bei Michael Adverpes in der Vorbesprechung und dann auch in der Analyse danach, die ihr aber dann zum Teil auch beide macht. Und der andere ist dann Co-Kommentator. Feedbackt ihr euch gegenseitig zu Sendungen?
Ja, doch. Also es kommt mal vor, wenn mir was auffällt. Aber oft habe ich gar nicht das Bedürfnis, weil wenn man sich so gut kennt, dann reagiert der andere wahrscheinlich oft auch schon so ein bisschen so, wie man es von ihm erwartet. Mhm. Also und gerade wenn Erik zum Beispiel gestern die Analyse macht, da weiß ich genau, ich komme da runter und dann kann ich was dazu sagen, aber Erik hat jetzt hier den Hut auf und der wird sich was überlegt haben, der hatte das ganze Rennen, das ja nicht ewig lang war, Zeit im Analysecontainer das Rennen zu sehen und was vorzubereiten, also da habe ich auch ganz viel Vertrauen einfach. Und ich glaube umgekehrt ist es auch so, dass Erik jetzt nicht genau hinhört, wie ich da co-kommentiere und dass jedes Wort seziert, sondern er konzentriert sich dann auf seinen Teil.
Und ich glaube, das Co-Kommentieren ist auch nur so eine Sache, das ist sehr spontan und da passieren auch ein paar Fehler, weil wir haben einmal die zwei Monitore, auf die wir schauen können, einmal wo das Bild läuft, dann aber auch den analytischen Bildschirm, dann können wir aus dem Fenster gucken, dann können wir vielleicht noch schnell am Handy irgendwas abchecken, weil wir irgendwie Informationen suchen und dann fallen manchmal Sachen hinten runter und dann ist es irgendwie völlig normal. Eher sind wir, glaube ich, beide sehr kritisch, was unsere Analysen danach angeht. wir doch manchmal wenig Zeit haben, dann wieder mehr Zeit, wo wir andere Dinge machen, die eigentlich relevant wären. So wie gestern bei der Single-Mix-Staffel habe ich mich eigentlich drüber geärgert. Da hätte man dem Zuschauer zu Hause noch viel mehr Facetten von so einer Single-Mix-Staffel zeigen können, wie Julia Simon aggressiv überholt hat, oder erst eingeholt hat, dann überholt hat, kurz vorm Schießen, und sowas nochmal in einem Video zu zeigen, wäre irgendwie manchmal viel interessanter als ein Beitrag, der sicher auch seine Berechtigung hat, aber so rein vom Sportfachlichen könnten wir schon manchmal gerne noch mehr machen, nur dann bespricht man das vorher, dass vielleicht am nächsten Tag mehr Analyse kommt und dann ist ein Rennen, wo du sagst, ja, weiß ich auch nicht, jetzt vielleicht auch keine Medaille passiert, es ist alles so nach Standardverfahren abgelaufen im Biathlon, der Schnellste schießt auch noch am besten und gewinnt, was willst du da groß analysieren? Deswegen ist auch immer schwer, da das richtige Maß zu finden. Dabei sind wir, glaube ich, in der Analyse mal am kritischsten danach.
Ihr habt euch sehr, sehr klar und sehr stark positioniert, was so Hasskommentare im Internet angeht gegen Biathletinnen und Biathleten. Ingrid Landmark-Tandrevold hat es jetzt bei dieser WM getroffen, auch Vanessa Vogt. Und ich vermute, viele Biathletinnen und Biathleten, die jetzt nicht so öffentlich damit umgehen, haben in ihren DMs vermutlich auch viele Nachrichten, die sehr, sehr beleidigend sind. Ihr habt euch sehr, sehr stark positioniert. Wie ist das bei euch beiden also ihr seid ja einem ebenfalls sehr, sehr großen Publikum, ich nenne es jetzt mal ein bisschen negativ, ausgesetzt. Dementsprechend werdet ihr mit Sicherheit auch bewertet. Wie sieht das in euren Nachrichtsfächern, Postfächern aus?
Ich glaube, es ist, seit ich nicht mehr aktiv bin, deutlich weniger geworden. Und ich denke, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass man die Leistung nicht so messen kann wie als Athlet. Als Athlet steht da eben das Schießergebnis und der Platz. Und
wobei Kommentatoren und so durchaus bewertet, also auch ja, sehr doll bewertet schon werden und zum Teil sehr, sehr harsch bewertet werden.
Das stimmt. Ich hatte ja als Athlet kein Instagram und ich hatte nur Facebook die ganze Zeit und da hatte ich die Nachrichtenfunktion deaktiviert, relativ früh schon. Mhm. Weil ich einfach, kann man jetzt sagen, ja gut, das macht er sich leicht. Aber ich habe einfach gemerkt, selbst wenn du die nur durchscrollst und nur die erste Zeile liest, es macht was mit einem. Und das ist auch so ein bisschen mein Punkt an der Geschichte, dass man sagt, egal, auch wenn von einem völligen Idioten irgendeine Hassnachricht kommt, die macht der trotzdem, löst die irgendwas in einem aus und nichts Positives. Also selbst wenn es total unberechtigt und totaler Quatsch ist oder einfach man kriegt da irgendwie den Frust wegen einer irgendwas anderem ab, es macht irgendwie was mit einem. Und dann hatte ich irgendwann gesagt, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, die durchzulesen, was natürlich blöd für die war, die vielleicht mal eine nette Nachricht geschrieben haben, weil die sind dann einfach auch, die konnten dann auch keine mehr schreiben. Also so habe ich das gehandhabt und jetzt habe ich Instagram, damit ich auch ein bisschen rumgucken kann und so. Macht auch ab und zu was, aber
sportlich ist, rumgucken vermutlich.
Ja, es ist ja auch einfach praktisch, ne? Man kriegt wahnsinnig viel mit, was jeder macht, aber da habe ich jetzt erstens nicht die Reichweite und da schreiben jetzt auch nicht so viele, dass ich da groß was abkriege. Also da bin ich so ein bisschen unterm Radar einfach.
Das gilt für dich nicht, Erik, du bist deutlich aktiver bei Instagram. Sehe auch immer mal wieder, dass du in deine DMs guckst, bist ja, glaube ich, auch im Austausch mit deinen Userinnen und Usern. Oder Followerinnen und Followern besser. Wie handhabst du das?
Unterschiedlich. Alles, was so den sportlichen Kontext angeht, ist es wirklich sehr entspannt. Da sind auch die Follower oder die es dann eventuell auch sehen, wie dankbar, dass sie manchmal Einblicke bekommen, die sie sonst nicht bekommen oder weil es vielleicht dann doch lustig ist. Sobald es aber doch ein bisschen kritischer wird, und jetzt ist ja nun doch auch die Wahlkampfperiode, dann habe ich mich auch klar positioniert und das gefällt ungefähr 15% bis 10% der Leuten, du absolut gar nicht. Und das müssen die dann auch mir mitteilen, ganz ganz unbedingt und ganz dringend. Und davon sind auch nochmal ungefähr die Hälfte, wo ich sage, boah, krass. Also du scheinst irgendwie auch nur dieses eine Problem zu haben. Aber das kann ich ganz gut wegdrücken. Ich habe mir das angewohnt, tatsächlich jede Nachricht einmal anzugucken, weil manchmal kommen ja doch ein paar interessante Sachen auch rum, Feedback oder ein paar Fragen, auch Fragen bezüglich unseres Podcasts. Da versuche ich auch ein bisschen die Kommunikation auch offen zu halten. Und deswegen muss ich das zumindest alles anklicken, damit ich weiß, ob was Neues dabei ist und was auch relevant wäre. Und manchmal sliden da so ein paar Dinge rein, wo ich sage, bah, cool. Aber es erweitert meinen Horizont, wie manche Leute zu Hause denken, die mit null Followern, null Beiträgen und 2000 gefolgten Personen da im Internet unterwegs sind.
Ich würde mit euch gerne über eure Jobs hier sprechen. Wenn ihr uns mal mitnehmen könntet in eure Aufgabenbereiche, wie sieht beispielsweise so ein Renntag, so ein Arbeitstag für euch aus? Führt uns mal durch.
Wie wir es uns das gerne vorstellen würden oder wie das
Nein,
wirklich
wie
ist?
Die Realität, die pure Realität. Also das ist der Podcast der Realität.
Ich mache doch erst die Vorstellung. Also in meiner Vorstellung, wir stehen, egal ob wir jetzt früh aufstehen müssen oder nicht, wir stehen einfach auf, gehen frühstücken, bereiten uns vor, gehen an die Strecke, gucken uns auf der Strecke was an, ist was, wie sind die Bedingungen heute, haben Jonas mit dabei, unseren Kameramann. Und wir machen eine kleine Streckenvorstellung, wollen den Leuten zu Hause zeigen, wie die Strecke aussieht, was sind die Besonderheiten, auf was muss man achten, vielleicht einfach Sachen behind the scenes, die man sonst im Fernsehen eben nicht sieht. Und dann gehen wir zur Analyse, besprechen mit Frank ab, was, ob vielleicht irgendwie vorher eine Grafik gezeigt werden könnte.
Der Grafiker, genau.
Genau. Und dann gehen wir auf die Präsenter und dann verlassen wir uns auf Micha Antwerpes, ob er uns eine Frage stellt oder nicht.
Ist das eine Spitze hier etwa? Nein.
Nein, da muss man ja sagen, das hast du immer ganz gut gesagt, wenn du zu Micha kommst, das ist wie auf die Couch setzen, ganz entspannt, weil Micha führt dich durch die Sendung, du musst selten richtig aufpassen, Micha ist der Kapitän des Schiffs und der weiß genau, wann er wie wo abbiegen muss oder wann er Vollgas gibt oder mal doch abbremst und da kann man sich immer vollends drauf verlassen und bis hierhin ist jetzt so meine Vorstellung und ganz oft...
Genau, jetzt oft, kommt der interessante Teil. Also was von Vorstellung.
Leidet uns da noch eine Besprechung noch dazwischen, an der wir teilnehmen müssen, wo ich persönlich ganz oft Schwierigkeiten habe zu folgen bei immer noch bei EVS und dann müssen wir das über Köln schicken, damit das dann in Berlin ankommt.
Das sind Übertragungswege von Übertragungswagen vor Ort, genau, hier in Lenzerheide, genau. Aber dafür muss zum Teil dann in die Regie, die dann auch in Köln zum Teil übernimmt. Das ist sehr technisch und nicht immer ganz durchschaubar, das verstehe ich.
Und die Streckenvorstellung wird auch gerne mal weggeknapst, weil natürlich entweder die Vorlaufzeit, also die Zeit von Sendungsbeginn bis zum Start sehr knapp ist. Dann machen wir vielleicht irgendwie ein 30-Sekunden-Video, wo jetzt Start Nummer 6 nicht gezeigt wird, davon aber irgendein Video. Also ist dann so diese Streckenvorstellung auch eher nicht mehr ganz so da. Ja, und dann versuchen wir vielleicht selber nochmal eine Stunde laufen zu gehen. Und vorher irgendwelche Quatsch-Trailer drehen mit Jonas Schützeberg.
Das ist alles aus Liebe, Jonas, falls du zuhörst. Beide haben ein Lächeln auf dem Gesicht. Arndt, wie ist es für dich?
Habe ich was vergessen?
Und wie stressig ist dann so ein Tag?
Kommt immer darauf an, ob ein Rennen oder zwei Rennen stattfinden. Also am Samstag sind ja zwei Staffeln. Und das sind auch relativ lange, zeitlich lange Rennen, also eine Stunde 10 oder Stunde 5 oder Stunde 15, je nachdem, Männer oder Frauen. Das ist dann ja schon relativ viel Zeit, die Rennen einnehmen. Und hier finde ich es jetzt nicht so stressig, weil ich ja immer nur die Hälfte der Aufgaben habe. Wenn man alleine bei einem Weltcup ist und man weiß, ich bin im Vorlauf auf der Präsenter, ich co-kommentiere dann und danach bin ich im Nachlauf, dann ist es schon mehr zu tun, weil man muss sich überlegen, okay, beim Vorlauf habe ich eine Analyse oder nicht, was mache ich da, man muss vielleicht mal was vorbesprechen, dann geht man natürlich schon mal in den Co-Com, bereitet sich so den Zeitmonitor schon mal vor, geht den Weg ab, wie laufe ich denn am schnellsten eigentlich? Und
auch das tatsächlich logistisch gar nicht so unwichtig, ne? Wenn es um, ich sage jetzt mal doof, Sekunden geht, damit ihr pünktlich von A nach B kommt, muss man sich das vorher mal durchdacht haben und mal abgelaufen sein.
Genau, man muss sich so ein bisschen einen Plan machen. Also zum Beispiel stelle ich mir schon mal ein Wasser hin, dass ich mal einen Schluck trinken kann beim Co-Com oder manchmal habe ich auch schon mal ein zweites Handy hingelegt, ich noch
professionell
ein paar Sachen.
Studienprophylaktisch schon mal ein Wasser hin?
Also Mittwoch war mein erster
Tag.
Und in der Schule?
War ich laufen? Ja, gut, da war ich selber laufen, habe selber für mich ein paar Videos gemacht, für meinen Insta-Kanal. Und mit Jonas was gedreht, dann eine Mima-Schalter, wieder zurück auf die Strecke, mit Jonas was gedreht für Sportschau-Instagram-Kanal. Und dann war Präsenter und dann zum Rennen. Okay, ich wusste gar nicht, wo die Kabine ist. Mhm. Ich war unten bei Micha, hab dann Dani gefragt.
Unsere Aufnahmeleiterin.
Zack, da musst du runter und dann da hoch. Na gut, okay. Ja, wird schon irgendwie passen. Denn, wie ist es, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Job ist Kommentator, Dexi oder Willi. Die fangen das Rennen an, die leiten in das Rennen ein und da haben wir Experten einfach Klappe zu halten. Da haben wir keine Expertise zu vergeben. Und da kann ich auch mal ganz entspannt mal die Treppen hochlaufen, ohne zugleich zu schwitzen.
Ja, da bin ich vielleicht manchmal ein bisschen unentspannter. Und aber Erik hat es jetzt schon angesprochen, das betrifft ja alles eher die Sendung, was ich gesagt habe. Also Analyse, Nachlauf, Vorlauf, Kommentatorenplatz. Und dann kommen eben so diese Nebenkriegsschauplätze, sowas wie, wir müssen noch ein Video machen für Instagram. Wir haben dann eine Story, die wir machen wollen. Da brauchen wir dich nochmal kurz. Dann brauchen wir noch ein kurzes Video auf der Strecke. Dann ist vielleicht die Mima-Schalte noch. Dann musst du zu der Zeit auf der Präsenter sein. Das macht den Tag dann ja, dem macht es nicht, ja, macht es ein bisschen voll, dass man immer sich so zum nächsten hangelt. Und dann ist oft für uns die Schwierigkeit, eine Stunde irgendwie auf die Strecke zu gehen, weil für mich ist es total wichtig, die Strecke ein paar Mal abgelaufen zu sein. Da hat man ein ganz anderes Gespür, wenn man das Rennen dann sieht, man weiß, wie die Schneebeschaffenheit ist, man weiß, wie fühlt man sich an der Stelle. Also ich fühle mich natürlich schlechter als die Athleten, ist klar, aber trotzdem kann man es viel besser nachempfinden, was da los ist, und deswegen ist es mir immer wahnsinnig wichtig, auf die Strecke zu kommen, und es ist oft eine Schwierigkeit, sich da die Zeit zu nehmen, zumal wir auch nicht jederzeit auf die Strecke dürfen. Also es gibt so Expertenzeiten und so, das ist nicht so einfach.
Bevor wir da zu sehr ins Detail gehen, glaube ich, wird oder interessiert mich auch, und ich glaube viele andere da draußen auch, weil es meiner Meinung nach eine der großen Herausforderungen und vielleicht sogar auch Schwierigkeiten in eurer Position, in eurer Rolle ist. Wie nah seid ihr am Team dran und wie temperiert ihr eure Kritik, wenn es auch mal Kritik geben muss an deutschen Sportlerinnen und Sportlern? Bei dir, Erik, ist es nochmal eine besondere Situation. Du bist am Stützpunkt in Oberhof Schießtrainer, was bedeutet, du bist ja de facto in die Arbeit involviert, die dann auch bei so WMs zu sehen ist. Wie handhabst du diesen schmalen Grat?
Also an Weltcuporten, wo ich nicht vor Ort bin, dann Fresse halten. Weil wenn, was ich nicht sehe, kann ich nicht richtig beurteilen. Außer dann, wenn die wieder nach Hause kommen, kann ich vielleicht drüber sprechen. Du, pass auf, in dem Fernsehen ist mir das und das aufgefallen. Wie war das für dich? Was hast du? Wenn du selber nicht live vor Ort bist, finde ich das immer extrem schwierig, das von außen zu betrachten. Jetzt hier ist es anders. Da habe ich natürlich Kontakt zu den Athleten Philipp Horn, David Zobel, Danilo Riedmüller, Justus Strelo. Und dann komme ich ja auch in Kontakt, und ganz klar, da ist extrem schwierig. Nach dem Einzel hatte Willi von der Presenta das abbekommen für das Interview, hatte mein Gesagtes aufgenommen in die Frage rein, wo ich mir so gefühlt, wenn das jetzt Philipp irgendwie falsch versteht.
Da hattest du Kritik geäußert.
Kann man halt, ist akzeptabel Platz 7, aber es war halt viel mehr drinne. Und wenn der Athlet da unten steht und hört das aber einfach nur so, weil Worte und Betonung und Mimik ist ja nochmal was anderes. Und da bin ich danach auch nochmal mit ihm in den Dialog gegangen, habe ihm das auch nochmal erklärt, obwohl er es glücklicherweise nicht schlecht aufgenommen hat. Aber das ist schon der Spagat, den ich da gehen muss, dass ich zum einen auch für die Zuschauer zu Hause, die das ja erwarten, dass ich kritisch mit den Leistungen umgehe, gleichzeitig aber auch mit den Athleten, aber auch dann nochmal ins Gespräch gehen, mit denen das Rennen nochmal hier analysiere, wenn mir irgendwas aufgefallen ist. Aber grundsätzlich ist es nicht mein Job hier. Dafür gibt's Uroš Velepec und Jens Filprich, die das machen. Ich kann danach nur fragen, und alles gut, kann vielleicht wie mental Fragen stellen und Einstellungen und vielleicht auch Waffeneinstellungen, wie Danilo Riedmüller, der vom Einzel nochmal was verändert hat, da für mich nochmal für die nächsten Wochen nachgefragt, ob das irgendwie unsere Arbeit betrifft oder nicht.
Ja, ich finde das wahnsinnig interessant, weil man ja von Expertinnen und Experten auch erwartet, dass sie Finger in die Wunden legen, ganz klar herausarbeiten, was gut war und was nicht. Da macht ja oft der Ton die Musik. Wie ist es für dich, Arndt?
Ja, also ich glaube auch, dass der Ton die Musik macht, und in den meisten Fällen, glaube ich, ist es ja auch eine berechtigte Kritik, die wir dann äußern, und wenn man es dann trotzdem dass wir den Athletinnen und Athleten des deutschen Teams sehr zugewandt sind, oder zumindest versuchen wir das zu verkörpern, aber klar ist auch, nicht immer wird alles wohlwollend auch empfangen. Also es kann schon auch mal sein, dass wir den Ton nicht perfekt treffen und dass es dann auch so aufgenommen wird, und das kam auch schon mal vor, und da muss man drüber reden. Und oft kann man.
Da werdet ihr dann kontaktiert? Also da kommen die Athletinnen und Athleten auf euch zu und sagen, fand ich unfair oder doof, was du gesagt hast.
Genau, es gibt zwei Varianten. Erik hat eben eine angesprochen, man ist selber mit sich unzufrieden, also man hat es vielleicht nicht so gemeint, wie es dann vielleicht rüberkam, und dann wird man selber aktiv und schreibt mal oder ruft an und sagt, du, ich habe das und das gesagt, ich wollte dich mal abholen, bevor du es jetzt von wem anders hörst oder es dir selber ansiehst. Ich hatte eine andere Intention oder ich wollte, es kam irgendwie nicht so rüber, wie ich das beabsichtigt habe. Das kommt vor. Manchmal ist man darauf angewiesen, nicht jeder meldet sich bei einem, wenn er was doof fand. Dann kriegt man es vielleicht irgendwie mal mit, dass das in der Mannschaft nicht so gut ankam oder so. Und dann muss man das Gespräch schon auch suchen, ja. Und das aus der Welt schaffen. Aber das passiert. Also das ist... Das passiert auch uns, und das heißt jetzt nicht, dass alle empfindlich sind. Das liegt auch daran, dass man vielleicht nicht immer den Ton perfekt trifft.
Kann man ja auch nicht. Das sind ja auch viele Dinge, die dann aus einer Emotion oder aus einem ersten Eindruck heraus entstehen. Ich glaube, da besteht einiges Verständnis zumindest. Lasst uns gerne, weil wir ja immer noch bei einer Biathlon-WM sind und es ja auch um den Sport geht, gerne mal auf den Sport gucken. Also Stand jetzt, wenn wir aufnehmen, ist Freitagmorgen. Also vor dem abschließenden Wochenende mit Staffeln und Massenstarts. Wie lautet euer Fazit bislang? Lass uns erstmal über die deutschen Leistungen im Allgemeinen sprechen und dann vielleicht ein bisschen detaillierter reinsliden.
Also sensationelle WM bis jetzt von Franziska Preuß, die mit ihrem Weltmeistertitel in der Verfolgung mit mittlerweile im kompletten Medaillensatz 4 Medaillen mehr als zufrieden sein kann und darf. Hat sich sowohl läuferisch total stabil gezeigt, als auch am Schießen mit der richtigen Einstellung zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit, auch mit einem total souveränen Auftritt. Richtig klasse. Klar, bei Sophia Schneider, die ist gut in den Sprint reingekommen mit Platz 11. Tolles Ergebnis für sie. Die beiden Jungen, Selina Krotian und Julia Tannheimer, tolle Rennen gemacht. Und bei den Herren dann dagegen haben wir Justus Strelo, der mittlerweile 2 Staffelmedaillen hat, die auch wohlverdient sind.
Nach hartem Kampf.
Nach hartem Kampf, ja, korrekt. Und Teilleistung von Philipp Horn im Verfolgungsrennen und im Einzelrennen ist es aus seiner Sicht ganz okay. Aber ich denke, bei den Herren war trotzdem insgesamt noch mehr drin, weil auch am Schießstand einfach viel vergeben wurde.
Also ich glaube, insgesamt ist jetzt die WM schon erfolgreicher als die WM in Novo Mesto im vergangenen Jahr. Also das kann man sagen, man hat immer das Gefühl.
Aber weil?
Ist an sich schon mal eine Medaille mehr. Dann in beiden gemischten Staffeln mit einer Medaille.
Okay, das finde ich ein Argument, ja.
Also das war, da war...
Du scheinst es aber ein bisschen anders zu sehen. Trotzdem hast du
ja
nicht sofort zugestimmt.
Ne, weil ich das immer so schwierig finde. Nur weil eine Athletin jetzt Gold und Silber und Bronze da geholt hat, heißt ja nicht, dass es für das ganze Team eine tolle WM ist. Aber jetzt gehe ich mit bei den Teambewerben.
Genau.
Mixstaffel und Single-Mixstaffel. Wenn da eine Medaille kommt, dann kommen wir schon dahin, dass es gut ist, ja.
Mhm. Genau.
Besser. Besser war die Frage.
Ja. Deswegen finde ich, ja, also da ist ja auch eine andere Stimmung gerade in der Mannschaft als in Novo Mesto. Da kamen ja die beiden Medaillen im Einzel, das heißt Sprintverfolgung und Mixstaffel. Das ganze Wochenende war für die Deutschen in Novo Mesto nicht so erfolgreich und dann kamen die Einzel und haben das ein bisschen das Ruder rumgerissen. Jetzt war man von Anfang an, ist man gleich mit dem Erfolgserlebnis in diese WM reingegangen mit der Mixstaffel und der Bronzemedaille. Deswegen finde ich, bis jetzt ist es wirklich gut gelaufen. Bisschen schade ist, dass bei den Männern auch nur 2 Stand jetzt im Massenstart sind. Und das ist für mich eben auch immer so ein Gradmesser. Wie viele bringe ich in einen Massenstart? Damit habe ich so ein bisschen Rückschlüsse auf die Leistung der Gesamtmannschaft. Und das ist 2 für eine deutsche Mannschaft ein bisschen wenig. Johannes Kühn hat noch die Chance reinzurutschen, weil er der 2. Nachrücker ist.
Genau, also wenn es noch Ausfälle gibt, ne?
Genau, sollte es Ausfälle geben, könnte es sein, dass er noch reinrutscht. Also er ist natürlich auch nicht weit weg, hatte auch nur ein Rennen und war vorher nicht in Top 15. Also er hatte nicht viele Chancen, sich genug Punkte zu holen, um über die Event Points da in den Massenstart zu kommen. Und der hat ja auch einen guten Einzel gemacht. Und ich finde, dass Sprintverfolgung, außer Philipp in der Verfolgung, also Philipp Horn, war eher auf der schwächeren Seite der deutschen Männer. Der Einzel war, da war jetzt wirklich viele gute Leistungen dabei. Also Philipp Horn, David Zobel hat auch ein gutes Rennen gemacht, ist hier nachgereist und macht ein gutes Rennen. Johannes Kühn hat ein gutes Rennen gemacht mit 90% noch ordentlich gelaufen. Also das war jetzt deutlich besser. Aber natürlich kommt jetzt so auch ein bisschen das Wochenende, das den letzten Eindruck der WM dann ausmachen wird. Und auch ein bisschen
eine übergeordnete Wichtigkeit dann dementsprechend hat, weil das der letzte oder der Eindruck ist, den man möglicherweise hinterlässt.
Genau, gerade weil die Staffeln auch immer so ein Gradmesser sind, die sind wahnsinnig wichtig für ein Team, weil dann natürlich durch eine Staffel bekommen viele Athleten eine Medaille. Dann kann man eben nicht nur sagen, ja, bei den Frauen, ja, Franzi Preuß hat jetzt hier abgeräumt, aber ansonsten sind die anderen nicht in der Lage, irgendwie die Medaillen zu laufen. Nee, also wenn die es als Frauenstaffel schaffen, eine Medaille zu gewinnen, dann ist das irgendwie nochmal Belohnung fürs ganze Team und bei den Männern auch. Also das heißt, wenn jetzt am Wochenende noch irgendwo gute Leistungen kommen und eine Staffelmedaille funktioniert, dann kann man die WM wirklich als eine erfolgreiche WM beschreiben. Und sollte das nicht klappen, dann geht's eher so ein bisschen, ja, die erste Hälfte der WM war super und dann ist ein bisschen abgefallen.
Sportdirektor Felix Bitterling hat gesagt, dass Franziska Preuß im Moment so ein bisschen der Schirm über dieser Mannschaft ist. Insgesamt, glaube ich, ist vor allen Dingen auch in der öffentlichen Wahrnehmung im Moment so eine Unterscheidung zwischen Frauen und Männern da, dass es bei den Männern gar nicht, beziehungsweise nicht so gut läuft und bei den Frauen eben auch. Und vor allem aufgrund der Erfolge von Franziska Preuß, der Eindruck ein viel positiverer ist. Wie, glaubt ihr, wird da in der Mannschaft mit umgegangen? Also spüren das die Männer?
Ich hoffe es nicht. Also ich erinnere mich an unsere Zeiten. Da war es ja eigentlich, manchmal war es egal, was wir Männer gemacht haben, weil Laura da war, die gewinnt permanent und dann hatten die Schreibenden und die Fernsehmedien hatten da genug.
Das kann ja positiv und negativ sein, ne?
Ja, das war in dem Fall irgendwie positiv, irgendwie interessiert sich ja eh keiner für den Misserfolg.
Das ist sehr hart formuliert jetzt.
Nee, es ist ja schon, manchmal hast du ja wenig Zeit, was bringst du? Da bringst du natürlich den Erfolg. Wenn natürlich Laura mal nicht geliefert hat, ja, okay, dann Laura nicht. Also was wird eigentlich bei den Männern? Ach so, die sind aber schlecht. Ach so, die sind ja gar nicht so gut. Na, dann müssen wir darüber auch mal was machen. Und jetzt momentan hast du noch Franzi Preuß, kannst du über einen Weltmeisterschaftstitel berichten. Du kannst darüber berichten, dass die Haare abgeschnitten wurden. Alles, yeah, cool. Mhm. Aber den richtigen Deep Dive bei den Männern, der wurde nur angerissen, aber es wurde noch nicht so draufgehauen. Anders sieht es bestimmt in Norwegen aus. Wenn nach dem Einzel, da ist nichts richtig passiert, keine Leistung gekommen. Ich glaube, die haben da richtig auf den Deckel gekriegt, die Männer. Mhm. Weil natürlich erwartet wurde, dass die gut sind, dass die Medaillen gewinnen, dass die vorne rangehen bei den Saisonergebnissen.
Das war in der Erwartungshaltung beim BSV anders. In Deutschland natürlich ja. Anders auch bei den Männern. Da hat jetzt niemand erwartet, dass man hier mit zig Medaillen rausgeht.
Stimmt, ja, genau. Also die Männer können es natürlich, sollte es ihnen gelingen, in der Staffel eine Medaille zu gewinnen, dann ist, glaube ich, haben sie ihre Erwartungen auf jeden Fall erfüllt und vielleicht sogar ein bisschen übererfüllt. Man konnte jetzt von den Männern aufgrund der Vorleistung nicht erwarten, dass sie in jedem Rennen um die Medaillen mitkämpfen. Aber in der Staffel, wenn man sich wirklich zusammenreißt und eine gute Schießleistung bringt, dann ist es ja irgendwie dann doch möglich. Und damit könnten sie sozusagen die ganze Wahrnehmung nochmal so ein bisschen umbiegen. Aber natürlich ist es aktuell. Ist der Erfolg etwas frauenlastig und das, obwohl Vanessa Vogt zum Beispiel fehlt. Also die Frauen sind ja schon auch geschwächt in dieser Saison, dadurch, dass Vanessa fehlt, und haben es aber trotzdem geschafft, klar, durch Franzi Preuß, aber auch insgesamt gute Leistungen zu bringen. Selina war ja sehr stark in Antholz. Ah. Also es hat sich ja über die Saison schon angedeutet.
Dann lasst uns gerne, weil es sozusagen the elephant in the room, sagt man im Englischen, weil es sozusagen die große Erfolgsgeschichte dieser WM ist, über Franziska Preuß sprechen, für Menschen, die sich vielleicht mit Biathlon nicht tagtäglich beschäftigen, wie ihr das tut. Die ist Weltcup-Gesamtführende in dieser Saison, die hat eine tolle Performance bei der WM jetzt abgeliefert. Das war nicht immer so in ihrer Karriere, gab immer wieder Rückschläge, krankheitsbedingt, klar, aber auch möglicherweise hin und wieder dem Druck nicht standgehalten. Was ist passiert, dass das jetzt klappt?
Sind wir eigentlich die falschen Ansprechpartner, ne? Ich habe
sie immer wieder gefragt, da gibt's natürlich Teilantworten, aber vielleicht auch aus eurer Expertensicht.
Also ich glaube, dass sie erstmal als Persönlichkeit wahnsinnig gereift ist und viel mehr Verantwortung übernommen hat. Das ist so eine Facette, dadurch, dass sie selber Verantwortung übernommen hat, wie sie ihr Training gestaltet im Sommer, eigene Trainingslager gemacht. Das ist ja schon mal, da muss man auch ein bisschen den Mut dazu haben, aber man wächst mit dieser Aufgabe. Man beschäftigt sich mehr mit seinem Training und steht dazu. Sie hat diese Operation gemacht. Das gehört ja auch vielleicht, ist ja auch eine Entscheidung, die man trifft. Und oft ist es so, dass man für Entscheidungen belohnt wird.
Waren Nasennebenhöhlen?
Genau, war eine Nasennebenhöhlenoperation. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was da gemacht wurde. Aber ja. Meines war im Mai. Und sie hatte ja häufig so Nasennebenhöhlenprobleme, Infekte. Und diese OP scheint ja geholfen zu haben. Zumindest hat sie sich dafür entschieden und bewusst gesagt, okay, ich habe da ein Problem, da mache ich was. Ich war nicht immer so zufrieden mit den Höhentrainingslagern und Höhe tut mir vielleicht nicht so gut. Ich mache jetzt selber ein Trainingslager. Also ich entscheide mich für was bewusst und habe auch den Mut dazu zu stehen, falls es dann nicht klappt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess, um vielleicht noch selbstbewusstere Athletin zu werden. Und sie, also gefühlt ist sie sowas von souverän im Moment. Und ich glaube, dass das vielleicht ein Aspekt ist. Wahrscheinlich kommt auch hinzu, dass sie weiß, es ist nicht mehr, also ich werde nicht mehr ewig lang Sport machen. Ich werde jetzt nicht bis 2034 Sport machen. Deswegen kann ich das jetzt vielleicht nochmal genießen. Also die 2 Jahre, die ich jetzt noch habe, oder die 3 Jahre, die genieße ich jetzt nochmal richtig und gebe Gas. Und das, finde ich, ist auch irgendwie ein Aspekt, wenn man das Gefühl hat, man ist eh auf der Zielgeraden. Jetzt lege ich nochmal alles rein.
Es fallen ja dann auch oft so diese Begriffe, ne, Mindset. Ja, das Problem oder der Erfolg liegt zwischen den Ohren. Diese ganzen Floskeln, die man sonst hört. Wie viel Wahres ist da dran? Weil die eine Antwort, die Franziska Preuß tatsächlich fast in jedem Interview gegeben hat, ist, dass sie sich immer wieder vor Augen führt, wie cool das eigentlich ist, dass sie jetzt hier am Start steht, dass sie in der Position ist, in der sie ist. Erik, was spielt das für eine Rolle? Zwischen den Ohren.
Zwischen den Ohren passiert natürlich ganz, ganz viel. Mhm. Ganz viele Athleten kriegen ja ihre Trainingsleistungen nicht im Wettkampf umgesetzt. Mhm. Also muss es ja zwischen den Ohren passieren. Und bei Franzi waren die letzten Jahre immer, aus meinem Empfinden, sie war schon immer richtig gut. Und sie war richtig gut und hat sich trotzdem hinterfragt, warum bin ich nicht besser? Oder reicht das denn? Oder irgendwie war immer so ein Zweifel mit dabei. Sie war ja permanent, also für mich immer am Zweifeln, wo ich sage, okay, hä, du bist doch gerade richtig gut, bist vorne dran, Top 6 oder Podium, was auch immer, vorne dran, warum zweifelst du? Nimm's einfach mit. kannst, also wie sagt man auch so bildlich, schwimm doch mal mit auf der Welle. Und da hat sie sich immer hinterfragt, ob das dann irgendwann vielleicht auch mal wieder anders wird. Und jetzt nimmt sie das an, dass sie auch einfach gut ist und reitet irgendwie gefühlt diese Welle. Das kann ich aber auch nur von außen so wahrnehmen, dass sie auch das annimmt und dann bist du auch freier. Kann ich mir vorstellen, dass man viel freier ist im Kopf. Ach so, ich bin jetzt gut. Also dann akzeptiere ich das jetzt mal, dass ich gut bin. Und dann hat man ein ganz anderes Mindset in dem Falle, dass man mit einem ganz anderen Selbstverständnis in so ein Rennen reingeht oder in so ein Wochenende. Denn ich hatte das mal in Sverre gefragt, in Le Grand Bornand, wie das eigentlich ist.
Damentrainer Sverre Olsby-Reuseland, ja.
Danke. Jeden Tag aufs Neue, um das Podest zu kämpfen und das von Woche zu Woche. Das ist ja etwas, was ich nie erlebt habe. Ich hatte einen guten Tag vielleicht oder ein gutes Wochenende. Danach war die Leistung nicht mehr so gut. Aber ich habe das nie erfahren, wie das ist, von Tag zu Tag immer wieder aufs Neue top auf dem Podium zu sein. Und das finde ich dann auch nochmal spannend, wie eine Athletin, wie jetzt Franzi damit umgeht, jedes Mal wieder diese Erwartungshaltung auch von außen zu spüren, okay, ich gehe jetzt hier ins Rennen und die wollen von mir, dass ich auf dem Podium bin. Oder die erwarten von mir, dass ich auf dem Podium bin, weil ich bin ja die Frau im gelben Trikot.
Und das steckt die halt so wahnsinnig gut weg bei dieser WM. Also das, man hat nie wirklich das Gefühl, die zerbricht jetzt da unter diesem Druck, unter dieser Erwartungshaltung. Und die ist ja als Weltcup-Gesamtführende eben genau da.
Genau, es gab diesen einen Knackpunkt in Oberhof zum Weltcup. Also da kam sie auch mit dem gelben Trikot und dann war schwierige Bedingungen im Frauensprint. Es hat geregnet, sie hatte eine hohe Startnummer. Und das war ein Rennen, was für sie, das ihr so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen entglitten, aber sie hat dann irgendwie gefroren und es hat alles nicht gepasst. Und da hat sie das eine Mal irgendwie eine schlechte Leistung gebracht und das Oberhof-Wochenende hat für sie nicht funktioniert. Und dann ist sie aber nach Ruhpolding gegangen und hat wieder da angesetzt, wo sie im Dezember aufgehört hat. Also das war so die einzige Delle, die in dieser Saison mal wirklich da war. Und zu reflektieren, das ist eigentlich was total Tolles, was ich hier mache. Also ich stehe, ich bin gesund, ich bin in guter Form, ich habe eine gute Schießform und ich stehe hier bei einem Weltcuprennen im gelben Trikot und die Sonne scheint im besten Fall noch. Mhm. Also das ist ja was total Schönes. Also warum, ich will mir das jetzt nicht durch Druck und Erwartungen und so kaputt machen lassen, also wieder auf die Ebene zu kommen, das ist ja das, was ich mir immer erträumt habe mit 12, 13, 16 Jahren, dass ich mal in dieser Position bin und jetzt bin ich in dieser Position. Egal, was jetzt mal rauskommt, ich kann es auch mit ein bisschen versuchen zu genießen und das hilft total.
Worüber wir auch auf der Autofahrt gestern zurück aus dem Stadion kurz gesprochen haben, würde ich ganz gerne auch noch einmal mit euch drüber reden. Im Einzel wurde Franzi Preuß auf der Strecke vorm letzten Schießen einmal quasi zugerufen, wie sie gerade im Rennen steht. Sie hatte explizit darum gebeten, dass das nicht passiert. Dann ist das also passiert, dann hat sie im Einzel im letzten Schießen zwei Fehler geschossen und sich möglicherweise, man jetzt ist alles sehr theoretisch, aber hätte möglicherweise sogar zu Gold gereicht. Die hat das dann öffentlich gemacht, ist ja auch eine bewusste Entscheidung möglicherweise. Findet ihr das richtig und wie könnt ihr diesen Umstand nachvollziehen, dass da was passiert ist, was sie nicht wollte und dass sie das erzürnt hat?
Meinst du auch, dass sie es öffentlich gemacht hat?
Die Frage hat zwei Ebenen, ja.
Also ich finde das mal für den Zuschauer gut, weil es ja auch mal so eine Dimension eines Rennens auch mal darstellt, dass es schon auch etwas gibt, das einem während des Rennens auch selber aus einem Konzept bringt. Und das sind eben auch Anfeuerungsrufe des Teams. Und gut, dass sie angesprochen hat, gut, dass sie keine Namen genannt hat. Ich gehe auch davon aus, dass sie aufgrund ihrer Vorerfolge auch nicht zu demjenigen oder derjenigen gegangen ist und hat mit den Boxhandschuhen um sich geschlagen.
Wobei sie sagte, es würde durchaus nochmal nachbesprochen werden.
Ja natürlich, aber nachbesprochen ist ja, also ich gehe.
Muss keine aggressive Art
genau,
sein.
Genau, es muss ja nicht vorwurfsvoll sein, sondern einfach, hey, das wurde anders abgesprochen, hast du nicht aufgepasst oder warst du nicht dabei? Okay, jetzt haben wir drüber gesprochen, jetzt weißt du es fürs nächste Mal. Und das ist aber eben so eine Sache, das muss im Team sauber kommuniziert sein. Und wir kennen das auch noch aus unserer Zeit. Jeder hat seine Vorlieben, was eben wie angefeuert werden muss. Und der eine möchte gerne die Platzierung haben, der eine möchte sich vielleicht wie in dem Tag, habe ich auch gerne mal gemacht, so einen Tagesgegner raussuchen, an dem man sich dann hochhangelt. So,
ich dachte, du sagst jetzt Mantra, aber Tagesgegner, richtig? Tagesgegner. Jemanden, an dem du dich de facto orientierst, wo dir dann gesagt wird, pass auf, der Martin Fourcade.
Den nicht. Hey. Aber, also zum Beispiel.
Ich dachte, hoch im Regal greifen. Aber
muss schon schaffbar sein.
So die letzten 4 Jahre habe ich gerne Arndt immer als Referenz genommen.
Was? Ich war dein Erzfeind.
Nee. Ich wollte auch nicht, also das Wort Gegner ist schon gefallen gerade. Ich will jetzt hier keinen Unfrieden stiften.
Ja, natürlich will ich das Zimmerduell wollte ich natürlich immer gewinnen. Genauso wie er es auch gewinnen wollte. Aber man weiß ja, also ich wusste mal, wie hoch ich springen kann oder wie schnell ich laufen kann. Und dann wusste ich, okay, wenn ich hinter Arndt ungefähr eine halbe Minute bin, ist das ganz okay. Evgeny Garanichev war im
im Einzel immer ein ganz guter Gradmesser und da kann man sich in so einem Rennen langhangeln. Weiß nicht, wie du das gemacht hast, Arnes.
Genau, du hattest schon angedeutet, dass du ähnlich wie Franzi Preuß auch nicht immer wissen wolltest, wie du im Rennen jetzt stehst.
Genau, vor allem im Einzel natürlich. Im Sprint, das ist eh zweite Runde, bist du dabei oder bist du nicht dabei. Aber im Einzel baut sich das ja schon sehr auf und es baut sich das letzte Schießen auf und durch die Minute Strafzeit hat man da manchmal eine Führungsposition, obwohl man doch stark unter Druck steht, weil viele andere schneller laufen oder ähnliches nur einen Fehler mehr hatten. Deswegen wollte ich auch nicht so gern Platzierung haben, nur Laufzeiten. Und ich verstehe das bei Franzi, das ist natürlich, das Interview ist kurz nach dem Rennen, da ist natürlich auch immer so ein bisschen Frust mit drin. Ich kenne das, ich hatte irgendwann mal einen Stockbruch in einem Verfolgungsrennen in der ersten Runde und da komme ich zum Betreuern und ich habe irgendwie erwartet, die sind jetzt geistesgegenwärtig, die sehen das, die rennen sofort mit dem Stock zu mir, ich kriege einen Stock und lauf weiter. Das war so meine Erwartungshaltung und ich komme hin und die checken es irgendwie nicht. Mhm. Also ich komme da in einer Gruppe mit drei Leuten und hey, ich rufe da und die quatschen da so halb und kriegen es nicht mit. Und da war ich echt fuchsteufelswild. Das hat mich wahrscheinlich 3 Sekunden gekostet. Aber meine Erwartungshaltung war an die Betreuer eine andere. Und dann habe ich auch im Interview gesagt, habe ich auch richtig geschimpft, was ihnen denn einfällt, wie die da rumstehen, wie die Deppen, so nach dem Motto, you had one job und ja. Ne, und dann hinterher habe ich gedacht, naja gut, also passiert halt mal, das haben sie einfach nicht gesehen. Und
hat das zu Unstimmigkeiten im Anschluss intern im Team geführt? Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man im Fernsehen angezählt wird vom Sportler, stößt das jetzt nicht nur auf Gegenliebe potenziell.
Wahrscheinlich, ich habe das dann hinterher auch aktiv, bin ich darauf zugegangen, habe gesagt, ja, da war ich ziemlich genervt, aber es war jetzt nicht so gemeint und so weiter, das nachbesprochen.
Erik streckt sich schon und hab Bock, auf die Langlaufskier zu gehen. Pass auf, jetzt kommt eine super Überleitung. Wir bewegen uns jetzt auf die letzten Meter dieses Podcast-Gesprächs und deshalb sollten wir uns alle gemeinsam auf die letzten Meter in den Karrieren der Bö-Brüder einmal kurz bewegen. Ihr als zwei, die schon aktiv ihre Karriere beendet haben, also wissen, welche Gedanken man sich macht, welche Zeitpunkte man wählt. Wie schätzt ihr, mal kurz bei Johannes Tinjes Bö angefangen, den Zeitpunkt seines Rücktritts jetzt nach der Saison, also vor einer olympischen Saison, wie bewertet ihr den? Oh,
jetzt ich dachte, wahrscheinlich haben wir da auch unterschiedliche, weiß ich nicht.
Darauf hoffte ich ein wenig.
Nee, unterschiedlich nicht, aber wir haben ja hier jemanden sitzen, der auch vor Olympia, ein Jahr vor Olympia aufgehört hat. Und das war auch irgendwie unverständlich.
Was ich so beeindruckend finde, der hört ja quasi als Goat auf. Ne? Der ist immer noch an der absoluten Spitze seines Felds. Es gibt ja nun diverse andere Sportarten, unter anderem oft beim Fußball, wo Fußballer dann doch nochmal ein Jahr irgendwo in einer Quatschliga für Kohle ranhängen und sich so ein bisschen ihr eigenes Denkmal zerkratzen und zerstören. Wie bewertet ihr gerne jetzt nochmal in Gänze den Zeitpunkt?
Ja, ich war natürlich auch erstmal total erschrocken, dass es wirklich dieses eine Jahr vor Olympia, und das ist nicht Olympia irgendwo, sondern Olympia in Antholz. Es ist da, wo die meisten, also mit und dann unter anderem die meisten Fans vor Ort sind. Und er hätte sich ja dann nochmal unsterblicher machen können. Allerdings kann ich den Schritt natürlich völlig nachvollziehen. Ich glaube, jeder, der zu Hause Kinder hat und Job und Kinder versucht, unter einen Hut zu bekommen, weiß ungefähr, was das für eine Aufgabe ist, für eine Mammutaufgabe. Und das ist ja auch gerade auch im norwegischen Team, die sind oft unterwegs, machen viele Lehrgänge. Und da sind Entbehrungen. Da muss man irgendwann einfach ein Ranking machen. Was ist einem wichtig und wichtiger? Und da ist es halt eben Biathlon eben nicht mehr. Und ich kann da bestimmt auch für ansprechen. Irgendwann stellt man fest, okay, Biathlon ist halt nicht das Wichtigste, sondern eher die Familie und die Kinder. Und man hat alles erreicht. Was muss er denn noch erreichen? Oder kann er noch irgendwas erreichen? Ja, er muss ja nicht die meisten Titel haben, weil es wird ja jetzt selbst schon, ich erinnere mich an das Gespräch, was du gestern mit Ole hattest.
Ole Einar Bjørndalen.
Ja. Die Titel, die Johannes Tinjes jetzt gewonnen hat, sind natürlich auch bedingt dadurch, dass es mehr Rennen gibt und gesamt in der Saison. Es gibt auch mehr WM-Rennen an sich pro Jahr.
Weil er Ole Einar Bjørndalen ablöste in WM-Titeln, also und quasi als der mit den meisten.
Ja. Kann er noch mehr Goldmedaillen bei Olympia holen? Ja, okay, aber also er hat ja schon Gold gewonnen und das auch mehrmals. Und er hat schon oft bewiesen, dass er besser. Also ich kann das völlig nachvollziehen, dass er jetzt aufhört, auch wenn ich natürlich so ein kleines bisschen gehofft hatte, dass er nächstes Jahr zu Olympia nochmal irgendwie sich seine Goldstatue selber dahin zimmert.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil der erste Satz, den du sagtest, ist, er könnte sich ja noch unsterblicher machen. Also du hast dich sozusagen im Verlaufe deiner Antwort so ein bisschen.
Das ist ja schon der Widerspruch in sich. Genau. Also man kann sich ja nicht mehr als unsterblich, kann man ja.
Voll. Ne, das genau. kannst du. Genau. Das kannst du nicht steigern.
Dieses, also andersrum als Fan hätte ich jetzt gehofft, er ist mit dabei bei Olympia, weil er einfach der Beste ist. Ist der Gradmesser, an dem sich ganz, ganz viele messen müssen und messen wollen. Und er ist dann bei Olympia nicht mehr dabei. Also muss ja halt irgendjemand Neues mit dazukommen, der dieser Gradmesser ist. Aber es macht es dann natürlich auch nächstes Jahr wieder spannend, ne?
Es macht es wieder spannender. Und die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, er hat sich jetzt gefühlt nochmal so richtig aufgebäumt. Jetzt für die WM hier in Lenzerheide. Also er hat nochmal seine gesamte Energie gebündelt und entsprechend abgeliefert, Sprintverfolgung. Und da hat er schon gelitten zum Schluss in der Verfolgung. In der Single-Mix-Staffel wieder unfassbare Laufzeit angeboten.
Die Silbermedaille. Der ist ja wirklich geflogen.
Der ist wirklich geflogen.
Unfassbar.
Und ich frage mich, wenn er jetzt noch ein Jahr länger gemacht hätte, wäre er dann jetzt hier so gut gewesen? Oder hängt das auch damit zusammen, dass er weiß, okay, das ist meine letzte WM, jetzt will ich nochmal...
So ein bisschen wie bei Franzi Preuß, wie du gerade andeutest.
Genau, weil ich glaube schon, dass das ein entscheidender Punkt ist. Mhm. Und Olympia kostet, glaube ich, schon nochmal extra Kraft. Und Peking hat, glaube ich, auch bei den Böe-Brüdern viel Kraft gekostet, gerade mit diesem, mit dem Versuch, gesund zu bleiben, sich nicht von einer Infektion einzuhandeln. Da wurde dem Privatleben, den Familien viel zugemutet. Die haben ja total abgeliefert dort, aber es wird sicherlich zu einem gewissen Preis passiert sein. Und ich glaube, dass er wahrscheinlich auch diesen Preis nicht nochmal zahlen möchte. Und das ist ja eine ganz klare und konsequente Entscheidung. Und ich glaube, wir können uns darüber freuen, dass er auf dem Gipfel aufhören kann, weil ich finde das auch irgendwie schön, wenn...
Darauf wollte ich eigentlich hinaus, also genau, mein Gefühl.
Ja, stellt euch vor, er hätte jetzt gesagt, na gut, ich mache noch ein Jahr und dann wird er irgendwie viermal Vierter in Cortina. Das ist natürlich für uns, wäre es eine Wahnsinnsleistung, viermal Vierter zu werden, aber aus seinem Blickwinkel oder wie man ihn betrachtet.
Die Fallhöhe natürlich eine völlig andere.
Genau, wäre schon wieder über dem Zenit irgendwie gewesen. Das heißt, irgendwann ist man ja auch als so ein Athlet wie Johannes Thingnesbø an dem Punkt, wo außer ein Sieg alles schon ein Abstieg ist.
Krasse Drucksituation auf jeden Fall. Ihr beiden, vielen, vielen Dank. Ich habe nur noch eine abschließende Frage, weil ich jetzt nochmal den Blick rechts und links werfe. Wie viele der Schnapspralinen werden heute vertilgt? Ist ja frei. Könnt ihr mit einem kleinen Schwips zum Langlauf, oder?
Also gestern Abend bei unserer Aufnahme ist eine Packung draufgegangen, jetzt über den Tag eher nicht, tatsächlich nicht. Es sind dann noch Überbleibsel von unserem Live-Podcast, den wir gemacht haben, und zu Hause würde das erstmal so dahin schimmeln.
Wer kennt den Spruch nicht? Keine Schnapspraline vor vier.
Richtig.
Ganz genau. Also vielleicht heute Abend nochmal einen. Ich habe im Auto noch ein paar gebunkert. Aber
da scheint nicht die Sonne drauf gerade.
Nee, ich hoffe nicht.
Aber dann ist es nur noch Schnaps.
Dann ist es wirklich nur noch Schnaps.
Aber ich hoffe, nichts am Sonntag mit nach Hause nehmen zu müssen von dem Zeug.
Ah, du bist ja auch sehr...
Ja, ich bin da wirklich kein Kostverächter, was Schnapspralinen angeht. Ja.
Dann vielen, vielen Dank. Genieß den freien Tag und wir hören uns.
Danke auch. Ciao.
Auf Wiederhören.
Das war doch nochmal ein sehr, sehr unterhaltsamer Abschluss von meiner Seite. Soll's das von der Biathlon-WM aus der Schweiz gewesen sein? Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Am kommenden Donnerstag übernimmt an dieser Stelle wie gewohnt wieder Julia Kleine das Mikro. Und ich kann euch schon mal versprechen, auch der Gast der kommenden Folge ist ultra spannend. Hört rein, dann erfahrt ihr, wer es ist. Und klaro, eine fixe Podcast-Empfehlung lege ich euch noch oben drauf. Tourfunk ist der Radsport-Podcast der Sportschau. Jetzt ist ja gerade die neue Radsport-Saison gestartet und die hat ihren Höhepunkt bekanntermaßen und wenig überraschend im Sommer mit der Tour de France. Ungefähr alle zwei Wochen melden sich die Kollegen mit frischen Updates, Analysen und spannenden Interviews. Und während der Tour erscheint der Tourfunk sowieso ja jeden Tag nach jeder Etappe. Coole Nummer, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit sage ich endgültig Adieu aus der Schweiz.